Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, daraus die Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten: Herr, wirst du uns eine Bitte erfüllen? Was wollt ihr? Fragte Jesus. Wir möchten gern in deinem Königreich die Plätze rechts und links neben dir einnehmen. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt, antwortete Jesus. Könnt ihr denn das schwere Leid tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss? Ja, das können wir, antworteten sie, ohne zu zögern. Ihr werdet tatsächlich leiden und euer Leben hingeben müssen, sagte Jesus zu ihnen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Als die anderen Jünger von dem Wunsch des Johannes und Jakobus hörten, waren sie empört. Da rief Jesus alle zusammen. Ihr wisst, sagte er, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer in Gottes Augen groß sein will, der soll allen anderen dienen. Und wer der Erste sein will, soll sich allen anderen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mit seinem Leben viele Menschen aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Kennt ihr das? Da sagt ein Kind zu seiner Mutter: Sag mal ja. Oder zu seinem Vater: Sag mal ja. Aber die Eltern wissen noch nicht, wozu sie ja sagen sollen. Was wird man dann als Mutter oder als Vater tun? Wohl sich da verhüten, jetzt ja zu sagen, ohne zu wissen, worum es denn geht. Ein ähnliches Gespräch gab es zwischen Jesus und seinen Jüngern. Zwei der Jünger Jesu äußern Jesus gegenüber eine Bitte. Und man muss schon sagen, was heißt hier Bitte? Sie bitten, dass er immer allen ihren Bitten zustimmt. Sie wollen einen Blankoscheck. Was an der Bitte der beiden Jünger eigenartig anmutet, ist nicht das Vertrauen, das sie gegenüber Jesus haben, sondern was eigenartig anmutet, ist die Durchsetzung ihres Willens. Lehrer, wir wollen das, worum immer wir bitten, du uns tust. Das berührt unangenehm. Das erinnert an die Tänzerin, zu der der König Herodes sagte: Erbitte von mir, was du willst, ich werde es dir geben. Und er beschwor sie und sagte: Was du nur willst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Wer solche Freibriefe ausstellt, muss damit rechnen, dass Unerhörliches erbeten wird. Und sie erbat auf einem Teller das Haupt des Täufers Johannes. Hinter dem vorab eingeforderten Ja steckt, dass andere nun tun müssen, was der Bittsteller will. Sein Wille, der Wille des Bittstellers soll geschehen. Es geht um seinen Willen und es geht um seine Macht. Jesus gibt sein Ja nicht blanko. Er fragt sie: Was wollt ihr, dass ich euch tue? Jesus möchte, dass diese beiden Jünger ihren Wunsch konkret aussprechen. Und das tun sie dann auch. Sie wollen Macht im Himmel. Rechts und links neben Jesus wollen sie sitzen. Auf den Plätzen, auf denen bei Hochzeiten die Brauteltern sitzen. Links und rechts neben dem Brautpaar. Das hat sicherlich auch seine Gründe. Das Gute ist, man kann hinterher die Bilder, die Fotos, die alten Fotos, wo man die Leute nicht alle kennt, dadurch etwas identifizieren. Aber was an Jesus hier fasziniert, und darum geht es ja, dass er lebt, was er lehrt. Und seinem Vater gegenüber bittet Jesus nicht, er möge ihm geben, was er will, sondern wie bittet Jesus? Nicht, was ich will, sondern was du willst. Bei der Beziehung, die Jesus zum Vater im Himmel hatte, hätte er doch hoffen können, dass dieser einlenkt. Oder nicht? Jesus nutzt seine Beziehung nicht. Anders die beiden Jünger. Ihre Mutter Salome war die Schwester der Mutter Jesu, aller Wahrscheinlichkeit nach. Also die Schwester von Jesu Mutter Maria. Jesus war ihr Vetter. Und gegen Vetternwirtschaft hatten die beiden nichts. Gerade dann nicht, wenn es dem eigenen Vorteil dient, hat man ja nicht so viel dagegen. Sie hofften also auf Protektion durch Jesus. Wieso soll man solche Beziehungen, wenn man sie dann hat, nicht nutzen, wenn es hilft? Aber über 80% der Jünger Jesu hatten diese Art von Beziehung nicht. Aber das störte die beiden nicht. Wieso sich nicht eine kleine Vormachtstellung vor den anderen sichern? Macht doch sonst jeder, wenn er irgendwie kann. Mit Jesus regieren. Das letzte Wort haben, Macht haben. In unserem Text, das sei vorweggenommen, hat das letzte Wort Jesus selbst. Sensibel waren die beiden Jünger nicht gerade. Jesus hatte gerade zum dritten Mal erzählt, dass er in Jerusalem verspottet, angespuckt, gegeißelt und getötet werden wird. Darauf sind die beiden gar nicht eingegangen. Jesus erzählt diese traurige Geschichte, was auf ihn zukommen wird, aber die beiden fahren in der Tagesordnung fort. Sie nehmen nur auf einen Satz Bezug. Aber nach 3 Tagen wird der Menschensohn, also Jesus, vom Tod auferstehen. So hören sie nicht leiden, sondern nur auferstehen. Nicht mitleiden, sondern nur mitauferstehen und mitherrschen. Nichts anderes ergeht es oft uns. Wir mögen es ja auch nicht unbedingt so sehr, wenn in der Passionszeit so viel über die Leiden Jesu gesprochen wird. Die beiden überhören die Leiden Jesu einfach und sie verfolgen ihre ehrgeizigen Ziele. Jesus spricht seine Jünger freundlich, freundschaftlich, verständnisvoll an. Er schätzt ja auch das Vertrauen, das sie zu ihm haben. Und wie hat er sie dann gefragt? Könnt ihr dann das schwere Leid tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss? Und was haben sie geantwortet? Nein, natürlich nicht. Das können wir nicht. Nein, so haben sie nicht geantwortet. Sie haben anders geantwortet. Sie haben gesagt, nein. Nee, sie haben gesagt, ja, das können wir. Und sie haben geantwortet, ohne zu zögern, steht hier im Text. Richtig mutig. Es geht ja nicht nur darum, die Stühle links und rechts neben Jesus zu besetzen. Links und rechts neben Jesus war ja auch je noch ein Kreuz zu haben. Und von der Bereitschaft her scheute keiner der beiden Jünger das Leid. Etwa 10 Jahre nach diesem Gespräch wird genau einer dieser beiden Brüder, nämlich der Jakobus, zum ersten Märtyrer unter den 12 Jüngern. Stephanus, der vor ihm durch Steinigung hingerichtet wurde, war Diakon, nicht einer von den 12 Jüngern. Glauben und Nachfolge haben ihren Preis. Nicht wenige haben die Nachfolge Jesu mit dem Leben bezahlt. Und das hat Jesus auch nicht beschönigt. Aber hier sagt er, die Tischkarten oder die Platznummern, die verteile nicht ich, das macht ein anderer. Dass die anderen 10 Jünger über dieses Ansinnen empört waren, ist gut zu verstehen. Schließlich haben die auch alles aufgegeben und sind auch Jesus gefolgt. Aber wenn sie zu sich ehrlich sind, haben sie sich nicht vielleicht auch gewünscht, worüber sie sich jetzt empören? Sie sind empört, ja. Aber hinter einem Berg der Empörung kann man sich immer auch gut verstecken. Also wenn sich jemand empört, glaubt mal, da stecken auch eigene Anteile am Wollen, an einem ähnlichen Wollen dahinter. Ein bisschen mehr Anerkennung könnte es doch wohl sein. Das denken auch die anderen. Wenn einer das letzte Stück vom allerleckersten Kuchen nimmt, dann bin ich empört. Aber müsste ich nicht eigentlich zugeben, ich hätte es auch genommen, wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte. Jesus kennt alle 12. Diese 10 genauso wie die beiden, die gefragt haben. Und nun geht Jesus auf die eigentliche Frage ein, nämlich die Machtfrage. Den Jüngern ging es um Macht. Und sie konnten sich dabei sogar auf Jesus berufen, der ihnen gesagt hat, so lesen wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 19, Vers 28, ihr werdet auf den Thronen sitzen und mit mir regieren. Der Zweithöchste würde rechts und der Dritthöchste würde links von Jesus sitzen. Jesus selbst hat alle Macht. Nicht nur ein bisschen, sondern alle Macht. Macht im Himmel und auf Erden. Vollmacht. Aber er beansprucht sie nicht für seine Interessen. Alle Macht. Da ist es doch logisch, dass die Jünger, wenn sie schon ihm folgen, auch mitregieren möchten, Mitregenten sein möchten. Und sie keilen sich so ein bisschen um die Ministerposten. Aber Jesus stellt die Machtpyramide auf den Kopf. Und dabei verhilft er dem Wort für Minister zu seinem Ursprung zurück. Ein Minister ist ein Diener. Wenn mancher sagt, die Staatsdiener, dann wollen sie daran erinnern, dass das so ist. Ein Minister ist ein Staatsdiener. Aber Jesus geht es nicht um Begriffe, sondern um ein Verhalten, das im Kontrast zu alledem steht, was sonst üblich ist. Üblich ist doch das Strecken nach der Decke, das Ausüben der Macht. Und Jesus sagt ganz nüchtern, das ist so, das ist normal. Ihr wisst, sagt Jesus, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Es gibt immer auch Gute. Es gibt immer auch Gute, für die wir uns verbürgen würden. Aber generell sagt Jesus das erstmal so, das will ich jetzt gar nicht irgendwie stumpf feilen. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer in Gottes Augen groß sein will, der soll allen anderen dienen. Jesus stellt den Jüngern die Gemeinde als eine Kontrastgesellschaft vor. Hier soll es anders sein bei euch. Nicht so wie bei denen, die die Macht an sich nehmen und sie missbrauchen. Wer groß sein will und Macht haben will, der soll für sich selber den Entschluss fassen, anderen zu dienen. Eines unserer Liederbücher ist da hinten, wo die Tür offen ist, in so einem Regal. Könnt ihr mal probieren, nehmt da mal eins raus. Das Liederbuch geht auf einer bestimmten Seite von selber auf. Warum? Weil das Lied so oft gesungen worden ist, in den Hauskreisen. Ich muss allerdings sagen, gesungen worden ist, denn einige von denen, die sich das Lied dann immer zum Geburtstag gewünscht haben, die sind schon heimgegangen. Und ob die Nachfolgenden das auch so gerne singen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber das Buch ist eh ausgeleiert. Und dieses Lied heißt in der dritten Strophe, das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Da hat man erstmal zwei andere Strophen zum Anlauf nehmen und dann singt man die dritte so mit. Vielleicht überzeugt. Vielleicht schluckt man das auch so mit dem Dienen, aber das wäre doch was. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Sicherlich kann der Dienst dabei den eigenen Neigungen ja auch entsprechen. Aber stellt euch einmal vor, in unserer Gemeinde würde es ein neues Fragen danach geben, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und es gäbe auf einmal in Fragen der Mitarbeiterschaft kein Problem mehr. Vielleicht noch ein paar Koordinierungen. Aber die Mitarbeiter, die gibt es bereits. Zurzeit sind sie noch Schläfer, sind schon da, aber sind noch nicht aktiviert. aber sie würden erwachen. Und nun in dieser Haltung, Diener. Und nicht alle mit der Dienstbegabung der Leitung. Manchmal hat man ja in jungen Gemeinden ein hohes Potenzial an Leitungsdiensten. Das ist bei uns nicht ganz so ausgeprägt, aber es gibt manchmal mehr Leiter als solche, die es so tun wie Jesus. Grundsätzlich gehört zum Glauben auch der Dienst. Das hat Jesus demonstriert, als er nämlich die Schürze umband und seinen Jüngern die Füße wusch. Aber nicht nur, als er seinen Jüngern den Staub von den Füßen wusch, sondern unübersehbar, als er sie und auch uns am Kreuz vom Bösen befreite. Was Jesus von seinen Leuten erwartet, das ist er ihnen selber nicht schuldig geblieben. Und er hat den größten Dienst getan, der nur möglich ist. Wie jemand, der für eine Geisel, die in eigener Sache für sich nichts tun kann, das Lösegeld aufbringt und übergibt. Das hat Jesus für die Jünger, für die Gemeinde, nicht nur in der Zeit damals, sondern auch bis heute und in Zukunft ein für alle Mal getan. Jesus hat mit seinem Leben die Menschen vom Bösen und von den Folgen des Bösen befreit. Jesus möchte, dass all unser Dienst in diesem Bewusstsein verankert ist. Darum ergibt sich die Dankbarkeit gegenüber dem Dienst Jesu an uns. Sein Dienst ist auch, wenn wir dahinter zurückbleiben, Maßstab unseres Dienstes, also Orientierung. Und sein Dienst und seine Ohnmacht am Kreuz haben Einfluss auf unseren Wunsch nach Macht. Da sortiert sich dieser Wunsch nochmal neu. Vielleicht erfährt dieser Wunsch an mancher Stelle dann eben auch eine Korrektur. Jesus endet: Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mit seinem Leben viele Menschen aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Amen.